Hallo du, wie schön, dass du wieder da bist bei einer weiteren Folge von Wildblumenmädchen. Ilona und ich haben uns heute Verstärkung geholt und haben die liebe Petra Joser als Gast in unserem Podcast. Petra ist Yogalehrerin in verschiedenen Traditionen und Stilen. Sie ist Qigong-Lehrerin, hat eine Karmakriya-Numerologie-Ausbildung und ist gerade dabei, ihr eigenes Coaching-Programm in die Welt hinauszutragen. Bei uns im Interview heute zum Thema Kundalini-Yoga. Wenn du schon immer wissen wolltest, was Kundalini-Yoga eigentlich ist, wie es sich von anderen Traditionen und Stilen im Yoga unterscheidet und was es vielleicht auch so einzigartig und besonders macht, dann bist du bei dieser Folge auf jeden Fall richtig. Und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
Wie schön, dass du heute bei uns bist, liebe Petra.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
Die wichtigste Frage, die mich brennend interessiert: Wie war denn dein Yoga-Weg? Wie bist du zum Yoga gekommen? Was sind so die wichtigsten Sachen, die wir sozusagen von dir einmal wissen und erfahren dürfen?
Ja, also bis ich zum Yoga gekommen bin, hat es eine ganze Weile gedauert. Ich hatte mit Tai Chi angefangen, das war, ich glaube, 1997 oder so. Und bin dann irgendwann, weil mir das zu kämpferisch war, beim Qigong gelandet. Und da war dann der Fall, dass meine Qigong-Lehrerin schwanger war. Meine Freundin, die mit mir Qigong gemacht hat, Yoga-Lehrerin war und sie dann den Kurs übernommen hat, also der Qigong-Kurs wurde dann zum Yoga-Kurs und so bin ich da reingeschlittert. Und ich habe sie nach der Stunde immer 1000 Fragen gefragt und dann sagt sie irgendwann mal, ja, dann musst du mal selber eine Yoga-Ausbildung machen, wenn du mich so viel fragen, wenn du mich so zuballerst mit Fragen. Ja, und so kam es dann irgendwann. Also ich habe gar nicht so lange praktiziert. Ich wusste nur, zack, das ist mein Weg. Das habe ich aber öfters im Leben. Und wenn wir dann irgendwann auf die Numerologie eingehen, dann war mir auch klar, warum. Das kann ich euch dann in dem Zusammenhang gern erzählen. Ja, und dann hatte ich mit Hatha-Yoga angefangen, aber mein Körper, weil ich einen sitzenden Beruf hatte, war da nicht so sehr damit einverstanden. Ich hatte dann hinterher mehr Schmerzen wie vorher und das war dann etwas ja, befremdlich für mich. Und dann habe ich online damals schon oder auf DVDs geschaut, was liegt mir denn, und bin über irgendein Mantra zum Kundalini-Yoga gekommen. Also das war, ohne dass mein Kopf oder nicht mal mein Bauch was davon wusste, sondern ich war da einfach plötzlich dran. Genau, und hatte dann ein Jahr lang mit einer DVD geübt oder mehreren DVDs und habe dann gedacht, so, also jetzt komme ich nicht mehr weiter, wo kann ich hier eine Ausbildung machen? Und ja, so bin ich in Berchtesgaden gelandet, also das ist von mir aus gesehen in Bad Waldsee nicht der nächste Weg. Und ja, so war es dann. Die haben gesagt, okay, komm einfach, schau es dir an. Da war ich dann erstmal in einer völlig anderen Welt, weil beim Kundalini-Yoga macht man morgens Sadhana. Das findet zwischen 4.30 Uhr oder 4 Uhr und 6 Uhr morgens statt. Also dann liest man einen Text also die Mantren vom Kundalini-Yoga, die kommen nicht aus dem Hinduistischen, so wie oft im Yoga, sondern aus der Sikh-Tradition. Und das ist auch ein Text aus dem Sikh-Tempel, also den der Guru Nanak vor 500 Jahren verfasst hat auf seiner spirituellen Reise. Und dieser Text wurde von vielen anderen Meistern ergänzt, aber dieser Text, den wir im Kundalini-Yoga lesen, dieses Japji, was übersetzt der Gesang der Seele heißt, das wird halt zu Beginn, also das wird auch am Goldenen Tempel in Amritsar in Indien, wird es jeden Morgen als erstes rezitiert. Und da auf diese Schiene ist das Kundalini-Yoga im Endeffekt aufgebaut. Ob das jetzt daherkommt, nicht, das kann ich gar nicht genau sagen. Das ist nur so, dass der Yogi Bhajan hatte das dann halt aufgegriffen, weil er in der Sikh-Tradition groß geworden ist. Und es verbindet sich auch ganz gut. Ja, aber zu meinem Yoga-Weg. Ich war dann in der Ausbildung, habe gedacht, was lesen denn die da morgens? Ich habe kein Wort verstanden, ist ja klar. Und bin irgendwie trotzdem dabei geblieben. Es hat mich fasziniert, es hat mich nicht mehr losgelassen. Es sind bestimmte Mantren, die mir den ganzen Tag durch den Kopf gegangen sind. Ja, es war einfach in dem Punkt voll mein Weg in dem Moment. Und ist auch heute noch, aber es hat sich natürlich auch, wie jeder Weg, wandelt sich's und gibt Kurven und Hindernisse und wie auch immer. Aber ja, ich bin da zu Hause und kann immer tiefer graben, um hier ja, was zu entdecken.
Total schön, wie du uns da jetzt schon mit reingenommen hast. Du hast jetzt ja schon ein bisschen meine nächste Frage angeteasert. Und zwar würde mich total interessieren, was ist Kundalini-Yoga überhaupt? Also wir haben in unseren Gesprächen, Ilona und ich, ja auch schon öfter über verschiedene Yoga-Traditionen und Yoga-Stile gesprochen. Und das kenne ich von mir, wenn ich mit Menschen rede, es wird Yoga ganz oft so in einen Topf geworfen. Und es gibt ja unfassbar viele verschiedene Stile und Traditionen. Und jetzt hast du das schon ein bisschen in die Richtung vorhin gelenkt, dass Kundalini-Yoga ja auch nochmal eine sehr eigene, in sich geschlossene Tradition oder Variante von Yoga ist. Kannst du uns und die Hörer und Hörerinnen da nochmal ein bisschen mitnehmen? Was ist Kundalini-Yoga?
Ja, gerne. Also Kundalini-Yoga hat wohl eine lange Tradition, wurde aber immer von Meister zu Schüler unterrichtet, also nicht in der Öffentlichkeit, und der Yogi Bhajan war der Erste, der es in der Öffentlichkeit und auch im Westen unterrichtet hat. Und hat da so gesehen, der ist da über verschiedene Wege, als er wollte, glaube ich, nur einen Vortrag halten, dann ist sein Gepäck verloren gegangen. Dann hat ihn irgendwer aufgesammelt und hat gesagt, du kannst so lange bei mir wohnen und kriegst von mir Klamotten. So war das dann. Er wollte, glaube ich, eigentlich nach Kanada, wenn ich mich richtig entsinne, und ist in Kalifornien dafür gelandet und hat da die Hippies gesehen und hat gedacht, oh Gott, die nehmen ja alle Drogen. Also das ist jetzt mein Wort, meine Wortschöpfung hier dafür. Das kann man sicher alles anders nachlesen, aber jetzt die Kurzversion. Dann hat er gesagt, okay, also liebe Leute, macht lieber Feueratem statt Drogen, das hat die gleiche Wirkung. Und ja, und hat in Möbelhäusern oder wo auch immer gerade unterrichtet. Also damals gab es ja keine Yoga-Studios und nichts. Und da gibt es Fotos, wo er zwischen irgendwelchen Sofas und auf Teppichen verschiedener Art unterrichtet hat. Hat die einfach alle eingesammelt, und es gibt auch wirklich ein paar Übungsreihen im Kundalini-Yoga, die so darauf abzielen, dir das Gift aus dem Körper rauszutreiben, also aus Körper, Geist und Seele, dich von allem zu befreien. Ob das heute noch aktuell ist, ist die andere Frage. Also ich bin selber über 50, ich habe auch Schüler und Schülerinnen, die in meinem Alter sind, also da muss ich nicht wie mit einem 18-jährigen Junkie ihr versteht, was ich meine, rumturnen. Da passt man es halt dann etwas anders an oder nimmt eine andere Übungsreihe. Genau, die Übungsreihen im Kundalini-Yoga sind fest zusammengestellt. Die sollte man auch nicht ändern, weil die Energie in bestimmte Bahnen gelenkt wird. Und da ich ja auch Qigong-Lehrerin bin, kann ich sehr viel damit anfangen, weil wir manchmal Übungen machen, wo man einfach die Arme ausstreckt und die nach oben oder zur Seite und das 11 Minuten lang. Da weiß ich genau, welche Meridiane gedehnt werden damit und sehe das, also kann das nachvollziehen, warum das so ist. Es sieht von außen manchmal skurril aus, Kundalini-Yoga, weil es ein wildes Gefuchtel manchmal ist. Ich sage immer zu meinen Schülern, wir haben keine versteckte Kamera. Das ist fühle dich ganz befreit, das zu tun. Ja, und der Sinn ist einfach, dass man bestimmte Meridiane dehnt, die sich ja wieder in den Organen positiv auswirken, von der Energie her, und das mit Asanas verknüpft. Also das ist so der Charakter für mich vom Kundalini-Yoga. Und wo es herkommt, ja, also in den tantrischen Schriften wurde ja das Wort Kundalini als erstes genannt. Und aus dem heraus hat es sich wohl entwickelt. Es wird ja das Yoga des Bewusstseins genannt. Es ist das Yoga der 10 Körper. Die 10 Körper gehen davon aus, dass wir mehr als unser physischer Körper sind, so wie ja jedes Yoga davon ausgeht. Aber mit den 10 Körpern haben wir schon 3 geistige Körper, dem negativen Mind, der so immer jammert und sich alles so zu Herzen nimmt und so negativ und vorsichtig und pass hier auf und pass da auf und das könnte gefährlich sein und hier könnte es gefährlich sein, der in gewisser Weise auch eine warnende Funktion hat. Der positive Mind, der genau das Gegenteil ist, also Bungee-Jumping, volle Gefahr voraus, alles ist möglich. Und der neutrale Mind, der die 2 beobachtet und nicht reagiert, weder auf das Negative noch auf das Positive, sondern in seiner Neutralität bleibt. Ja, diese 3 geistigen Körper sind in den 10 Körpern enthalten. Natürlich der physische Körper, dann die Bogenlinie. Ich weiß nicht, ob man die in anderen Yoga-Arten kennt, aber das ist das, was man in den heiligen Bildlein als Heiligenschein sehen, das wohl jedem Menschen innewohnt und welcher auch mit unserer Intuition verbunden ist. Also das merke ich auch an mir selber sehr, dass es meine Intuition sehr, sehr geschärft hat, dieses Kundalini-Yoga. Also wenn ich manchmal Auto fahre, und da muss ich gar nicht schauen, ob da ein Auto von hinten kommt, wenn ich auf der Autobahn überholen möchte. Ich weiß das einfach. Das ist einfach bang da. Also meine Bogenlinie ist schon so weit, dass die das spürt, wenn Gefahr kommt. Und das geht mir ganz oft so, wo ich denke, woher? Also mein Kopf weiß es nicht, mein Bauch weiß es nicht, woher weiß ich es dann? Und das geht euch bestimmt auch manchmal so. Und das ist dann diese Bogenlinie, der 6. Körper. Genau, und der 7. Körper ist die Aura. Das kennen wir ja vielleicht wieder mehr aus anderen Yoga-Traditionen. Also dieses Energiefeld, auch wenn wir in einen Raum betreten, dass man sagt, hier fühle ich mich wohl oder hier fühle ich mich nicht wohl oder dem Menschen möchte ich gerne nahe kommen und dem anderen überhaupt gar nicht gerne. Das entscheidet ja unser Magnetfeld noch lange bevor unser Denken einsetzt, noch lange bevor unser Gefühl dafür einsetzt. Genau, und dann haben wir noch den 8. Körper, das ist der Prana-Körper, den kennen wir auch aus anderen Yoga-Traditionen, also dort, wo unsere Lebenskraft wohnt. Und der 9. Körper, der Subtilkörper. Da geht es schon los, dass es sehr ätherisch wird, dass es nicht mehr im Körper stattfindet, sondern dass es schon in der Ebene, ja, wie soll man sagen, der Akasha-Chronik stattfindet, kann man sagen, so empfinde ich das oft, genau. Und dann der 10. Körper schlussendlich ist die Gesamtheit und der Strahlenkörper. Also der Körper, der unser Licht nach außen trägt und strahlen lässt. Genau, und auf dieser Basis funktionieren alle Übungsreihen. Und es ist dann manchmal erstaunlich, wie die Wirkung vorher und nachher ist. Also es gibt natürlich spezielle Übungsreihen gegen Kopfweh oder gegen Schlafstörungen. Und manchmal erschließt sich es einem nicht sofort, wenn man dann denkt, okay, jetzt mache ich zum 10. Mal eine Brücke, warum? Gegen Schlafstörungen. Ja, aber die Wirkung tritt einfach ein. Und ich kriege das auch als Rückmeldung in meinen Kursen, dass endlich ist wieder Yoga, jetzt kann ich endlich wieder durchschlafen. So. Solche Meldungen kommen dann, wo ich dann denke, ja, also es hat sicher alles seinen Grund. Ja, und was noch charakteristisch ist, sind die Mantren, die ja aus dieser Sikh-Tradition kommen, die aus dem Japji und den weiteren Texten, die sich darauf aufbauen, herausgezogen wurden. Und die werden ganz oft in Meditationen verwendet. Und es geht eigentlich immer darum, dass man seine Seele erkennt, dass man den Weg, der sich einem verstellt im Alltag, dass man den durchdringt und trotzdem weitergeht und darauf vertraut, dass da irgendwo ein Licht ist, welches uns leitet.
Total schöner Gedanke und ein schönes Bild. Ich habe noch zwei Fragen, ja, die ich dazu noch direkt stellen möchte. Und zwar, wenn ich an Kundalini-Yoga denke, dann habe ich immer gleich einen Yogi oder eine Yogini mit einem Turban vor mir, also in meinem inneren Bild. Was hat es mit diesem Turban auf sich?
Ja, genau, dieser Turban soll quasi unser Kronenchakra schützen. Und er soll so gebunden sein, dass die Akupunkturpunkte, die hier an der Stirn liegen und am Hinterkopf, am Haaransatz, dass die gedrückt werden, dass wir quasi unser geistiges Niveau bei uns behalten und dass unser Geist sich nicht in alle anderen Ecken verflüchtigt. Zum einen. Zum anderen hat mancher schon die Hausaufgabe bekommen, einen Turban zu tragen, um seine Göttlichkeit, also den Turban zu tragen wie eine Krone, um seine Göttlichkeit und seine Königlichkeit für sich darzustellen. Und ich selber trage eigentlich keinen Turban. Es ist auch kein direkter Zwang jetzt, also es ist ja nie ein Zwang. Und als ich in Indien war und in Amritsar, da hat keine Frau einen Turban getragen. Die haben ihren Kopf bedeckt, aber nicht mit einem Turban. Irgendwie ist das auch wieder ein sehr westlicher Ansatz, dass die Frauen den Turban tragen und die Männer, ja, die binden den mittlerweile wieder ganz anders. Also das ist auch so ein, also ich empfinde es manchmal als so Mode, Mode-Gag. Aber natürlich, wenn jemand sagt, ich fühle mich wohler, also ich kenne viele, die sagen, ich fahre lieber Zug mit einem Turban, wie dass ich mit nacktem Kopf quasi fahre, weil dann bin ich eher bei mir. Und das hilft einem natürlich in der Meditation schon sehr viel weiter. Und weil im Kundalini-Yoga oft die Energie so hoch geheizt wird in einem, kann es einfach sein, dass wie beim Psychomatik es dann oben raushaut und weg ist. Und dieser Turban, der hebt es einfach in sich zusammen.
Also sehr, klingt für mich sehr plausibel auf jeden Fall. Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also ich habe das immer in Verbindung gebracht mit Kundalini-Yoga, aber es war mir überhaupt nicht klar, was der Grund dafür ist oder der Sinn dahinter ist. Also vielen Dank für deine Erläuterung. Wie kann ich mir so eine typische Kundalini-Stunde vorstellen? Also wie sieht es aus? Weil ich bin ja sehr aus dem, und Ilona ja, wir beide kommen ja sehr aus einem, ich sage jetzt mal, dynamischen, aktiven, beweglichen Yoga, durchaus ein Vinyasa-Yoga, wo wir wirklich ja auf der Matte uns hin und her bewegen in den verschiedenen Asanas. Wie ist eine Kundalini-Yoga-Stunde?
Ja, also wir fangen an mit so kleinen Aufwärmübungen, KCQ, Sufi-Kreise, um die Gelenke und die Wirbelsäule etwas zu erwärmen. Dann gibt es so eine kleine Zentrierung, dass man schön sitzt auch und sich verbindet mit der Erde, mit dem Himmel. Und wir stimmen uns immer mit den Sigmantren ein, Om Namo Guru Dev Namo. Das bedeutet so viel wie ich fokussiere mich auf mein innerstes Potenzial und auf den guten Weg daraus. Oder das Om ist ja im Gegensatz zu Om. Om ist ja so was Zentrierendes und Om ist was Erweiterndes. Also wenn man das mal im Körper spürt, diesen Klang und den hochzieht vom Beckenboden bis zu den Nasenlöchern, diesen Om-Klang, der dann auch so nasal wird, dann vibriert alles im Kopf. Also dann wird hier schon mal durchgereinigt, der Alltag schon mal rausgepusht. Und mit Namo begrüße ich ja die Göttlichkeit, mit Guru den Weg des Dunkels ins Licht. Dev, das Göttliche, also für mich ist es immer eine Begrüßung des Göttlichen in mir. So. Und dann haben wir noch ein Schutzmantra, das etwas länger ist, das Adgure Name, Jagadgure Name, Satgure Name, Siri Guru Dev Iname. Alle beiden Mantren tönen wir dann dreimal. Und das war natürlich noch sehr schön, wenn man dann zu 9, zu 10 in der Gruppe da saß. Jetzt töne ich halt für mich alleine in den Computer rein. Oder ja, jetzt mittlerweile sind wieder 4 Yogis da, aber ja, es ist halt trotzdem anderes momentan, aber es kommt auch wieder. Ja, und dann geht's los mit der Übungsreihe. Und da ist man dran gehalten, eben die Reihenfolge zu beachten. Was man variieren kann, ist die Dauer der Übung. Also zum Beispiel, wir strecken die Arme aus ganz lang und nehmen die Arme über den Kopf und wieder runter. Das kann ich jetzt 3 Minuten machen oder aber auch nur 1 Minute, wenn ich jetzt Anfänger habe, bevor denen die Arme abfallen. Und ich weiß genau, hier dehnt sich meine Lunge, hier dehnt sich der Lungenmeridian der Arme. Und wenn ich mit ausgestreckten Armen die lang über den Kopf nehme, dann reinige ich auch gleichzeitig meine Aura. Also das ist so ein Kombi, eine Ein-für-alles Übung. Und so geht es ganz oft. Und das in der langen Zeit, die ich jetzt schon Kundalini-Yoga mache, erkenne ich das einfach immer tiefer, welche Übung dann, was da alles damit bearbeitet wird. Ja, dann gibt es ein kurzes Nachspüren und dann geht es weiter zur nächsten Übung. Und es kann manchmal so sein, wir machen was im Stehen, dann wird er auf dem Bauch liegend, dann wird er im Stehen, dann wird er auf dem Rücken liegend. Also manchmal geht es rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Manchmal bleiben wir nur sitzen und atmen nur. Ja, es gibt Atemtechniken, den Feueratem, der gleich lang durch die Nase ein- und aus, aber sehr schnell, also so.
Wie so ein Blasebalken quasi?
Nicht wirklich, nicht so arg Blasebalg, sondern wir atmen nur bis zum Bauchnabel ein und unser Zwerchfell vibriert vor und zurück. Mhm. Ich stelle mir das immer vor wie so Schmetterlingsflügel, dass das was ganz Weiches, Schönes ist, wo das dann so wo das ganze System belebt, weil es ja unsere Hauptschlagader trifft und dadurch das Blut schneller fließt und gereinigt wird, über den Sauerstoff, der da schneller reinkommt. Ja, und der lange tiefe Atem natürlich. Und dann gibt es auch so unterteilte Atmungen, zum Beispiel 4-mal durch die Nase ein, 1-mal durch den Mund aus oder so. Und solche Atemtechniken sollen einfach unser Denkmuster durchbrechen. Mhm. Genau. Und die Übungsreihe, die geht in der Regel so eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch mal eine halbe Stunde nur. Aber in der Regel so durchschnittlich Dreiviertelstunde, Stunde. Dann gibt es eine Tiefenentspannung, 11 Minuten circa. Und eine Meditation, die dann meistens aktiv ist, also meistens mit Mantra und Mudra, also mit einer Handgeste, die die Energie lenkt, und einem Mantra, welches unseren Geist vom Alltag weghält und bei uns ankommen lässt. Und dann wird wieder ausgestimmt, entweder mit einem langen Sat und kurzem Nam, dem zentralen Mantra des Kundalini-Yoga, Sat, die Wahrheit, Nam, die wahre Identität. Dieses Mantra kann man theoretisch in jeder Übungsreihe mit jedem Atemzug verbinden. Also bei jedem Einatmen des Sat-Denken, bei jedem Ausatmen des Nam. Laut oder leise. Oder es gibt auch Übungen wie Sat-Kriya, nennt sich die. Die kann man auch einzeln für sich machen, wo man im Fersensitz sitzt, die Arme lang macht über den Kopf. Die Zeigefinger werden genauso lang gemacht, die anderen Finger verschränkt. Und dann mit jedem Sat lassen wir den Nabel nach innen knallen, also so Sat, und mit Nam lassen wir die Energie wieder frei. Und jedes Sat, was wir da so ganz heftig und aus dem Nabel heraus chanten, gibt einen Impuls auf die Wirbelsäule, um unsere Energie hochzupushen. Mhm. Genau, und alle Chakren durchzureinigen, das ist so der Hintergrund von dem Sat Kriya zum Beispiel. Genau, und es gibt einfach so viele verschiedene Meditationen im Kundalini-Yoga, die können manchmal ganz still sein, nur mit einer Handhaltung gegen Zukunftsangst, wenn ich beide Handflächen ineinander lege, den linken Daumen in die Handfläche und den rechten Daumen mit dem drüber über Kreuz über dem linken zum Beispiel, und hier nur still meditiere und atme. Dann halte ich mich selber und meine Zukunftsängste lösen sich auf, dadurch, dass ich, weil ja jede, also jede, ich komme von einem zum anderen, ich weiß.
Nee, das ist, mach weiter, Pichard, das ist super. Jede
Fingerspitze mit einer Region im Hirn verbunden ist, darum ist ja jedes Mudra auch so wirkungsvoll, um die Energie zu lenken. Ja, also
Also man merkt an deinen Antworten, wie unglaublich tief du da drin bist. Und ich finde es genial, weil du das gleich mit so vielen Sachen verbinden kannst, dass ich hoffe, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch so geht. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen in diesem Yoga-Game drin, aber ich gehe total mit und es macht alles für mich total Sinn, was du sagst, obwohl ich wirklich keine Ahnung von Kundalini-Yoga hatte. Deswegen, bitte, nimm uns da so mit, wie du es gerade machst. Das ist total genial.
Ja, gerne.
Ich finde es ja auch unglaublich spannend, dass Kundalini die Meridiane mit einbezieht. Also ich habe das bisher noch von keinem Yoga irgendwie so gehört. Ich kenne es eher so aus der traditionell chinesischen Medizin, irgendwie da mal gehört. Aber tatsächlich würde es ja dann auch für uns bedeuten, also ich weiß nicht genau, ob das wirklich dann so ist. Ich stelle es mir jetzt gerade vor, mehr oder weniger die Art und Weise, wenn wir auch Asanas praktizieren, dann aktivieren wir schlussendlich auch unsere Meridiane.
So sieht es aus. Ich denke, darum ist Yoga insgesamt und egal welche Art von Yoga auch so wirkungsvoll, weil es durch den ganzen Körper und auch den energetischen Teil des Körpers durcharbeitet und dehnt und streckt.
Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass wir als Yoga-Lehrerinnen das immer mitnehmen in unsere Stunden, weil es eben hier genau der Unterschied zu einer Fitnessübung ist. Also einer der Unterschiede, es gibt ja mehrere, aber eben, dass es so was Ganzheitliches ist und dass es, was ich auch immer so spannend finde, dass es so viele verschiedene Systeme miteinander verbindet. Also es ist ja irgendwie, kommen wir immer, egal ob wir von einem ins andere kommen, kommen wir am Ende wieder irgendwie bei einem wieder raus. Also es schließt sich so irgendwie der Kreis. Das finde ich auch immer total spannend und genial, dass man das von verschiedenen Blickrichtungen angucken kann und es sich alles so super ergänzt.
Ja, das geht mir auch so. Und auch das Kundalini-Yoga wird ja so das Yoga der Haushälter genannt, also Haushälter in dem Sinne, dass man ja eine Familie hat, einen Job hat und alles unter einen Hut bringen muss und dazu noch kurz mal Yoga macht und dafür aber auch tief geht. Und das ist einfach im Kundalini-Yoga gut möglich, dass man wirklich schnell über die Mantren schnell vom Kopf wegkommt. Schnell jetzt nicht, dass ich auf die Stoppuhr schaue, aber ich meine nur, dass es halt für Anfänger relativ schnell und gut umsetzbar ist, um da reinzukommen, weil die Übungen manchmal so wenig komplex sind, aber dafür trotzdem so wirkungsvoll. Man braucht manchmal gar nicht viel dazu, um im Kundalini-Yoga wirklich tief zu kommen.
Und ist das Ziel von Kundalini, also Yoga hat ja immer mehrere Ziele, ne? Und es gibt ja auch immer bezogen auf den Übenden oder den Praktizierenden, was für Ziele man jetzt sich mit Yoga erreichen möchte. Und es ist ja so klassisch bei vielen, glaube ich, auch noch so im Kopf, Yoga, dieses große traditionelle Ziel der Erleuchtung. Jetzt hast du vorhin so was Schönes gesagt, dass Kundalini-Yoga mit dem inneren Licht und dich zu deinem Licht bringt. Das ist sehr bei mir hängen geblieben. Würdest du sagen, dass es auch ein Ziel davon ist? Und ist dieses dich zum Licht bringen dann symbolisch auch für so eine Art von Erleuchtung? Oder wie würdest du das beschreiben?
Also das Schöne am Kundalini-Yoga ist, dass die Tradition sagt, du bist schon erleuchtet, du hast nur vergessen. Mhm. Und dieses Vergessen ist eigentlich mehr dann ein Zurückerinnern an unseren Original-Urzustand, dem Erleuchteten. Mhm. Und also oft wird ja gedacht, dass Kundalini-Yoga die Kundalini-Kraft in uns erweckt. Aber das kann man ja so und so sehen. Also Kundalini wird auch oft beschrieben als unser Potenzial. Und wenn wir in unsere Tiefe gehen, kommen wir auch an unser Potenzial ran. Mhm. Auf der anderen Seite ist es nicht dazu da, um diese Kundalini-Erfahrung zu machen, von der man oft irgendwo hört, dass jemand völlig, sein Nervensystem durchrüttelt oder so. Aber Kundalini-Yoga stärkt das Nervensystem über diese Meridianübungen ganz oft auch so, dass wenn diese Erweckung spontan kommen würde, dass man die auch gut aushalten kann. Also, und es geht ja nicht nur darum, diese Kundalini-Erweckung, die vielleicht manch einer hat, aber sagen wir mal 99% der Menschheit nicht hat, wir haben ja so viel Stress in unserem Alltag, dass wir auch den gut durchstehen können. Also das ist dann so das Ziel Nummer zwei. Zu sagen, okay, ich bin erleuchtet, ich weiß, also ich bin schon erleuchtet, ich muss gar nichts dazu tun. Ich muss nur vieles vielleicht aus dem Weg räumen oder ins Licht rücken.
Das ist ein unglaublich schöner Gedanke. Und der ist, ich habe Gänsehaut, weil ich habe in den letzten Wochen einen ganz, ganz krassen, das gehört jetzt eigentlich gar nicht zu Kundalini-Yoga, aber ich muss es jetzt kurz erzählen. Ich habe in den letzten Wochen einen ganz extrem starken Zugang zu meiner Intuition gefunden und kriege, wenn ich mich verbinde, ganz, ganz deutliche Botschaften und Bilder, so wie ich es davor noch nie erlebt habe. Also ich kenne das aus Meditationen, dass man da eine Verbindung hat und auch so einen Moment von Einheit und so, ja, wonach wir vielleicht alle irgendwie auch streben, wenn wir Yoga machen. Das ist aber nochmal was ganz anderes. Und ich habe es immer noch nicht für mich so richtig gepackt, was da eigentlich passiert in den letzten Wochen. Und in einer so einer Sitzung, sag ich jetzt mal, wo ich da verbunden war, habe ich ganz klar das Bild gekriegt, dass unsere Essenz Licht ist und dass, also eigentlich ist es das, was du gerade beschrieben hast, dass es unsere Aufgabe als Menschen ist, unser Licht wiederzufinden. Und wenn wir unser Licht wiederfinden, sind wir wieder in der Verbindung. Es ist ja eigentlich genau das, was du jetzt auch sagst. Und ich finde es so spannend, weil vielleicht kannst du das bestätigen, wenn man sich auch mit der Intuition verbindet und dem Leben vertraut oder dem Universum vertraut, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, dem Göttlichen, hat ja jeder einen anderen Begriff. Für mich ist es alles das Gleiche. Dann passieren plötzlich Dinge, wo man denkt, wie kann das sein, dass das jetzt alles in mein Leben reinrutscht? Und wie kann das sein, dass ich jetzt mit so vielen Menschen irgendwie Kontakt habe oder Dinge höre und auch wir jetzt darüber sprechen, die mir das bestätigen, was ich davor selber erfahren habe oder mir das nochmal von einer anderen Sichtweise sagen? Und das finde ich total, gigantisch und unglaublich, wo ich mir jetzt schon wieder denke, ich habe mit allem Möglichen ja gerechnet, über was wir heute sprechen, und hatte wahrscheinlich eine ganz andere Idee, wo das hingeht heute, und war vorhin schon direkt, wo du das mit dem Licht gesagt hast, habe ich gedacht, warte mal, das ist ja jetzt schon wieder hier ganz schön verrückt, was hier gerade passiert. Also weiß ich nicht, kennst du solche Momente, wo du das Gefühl hast, weil du hast ja auch gesagt, du bist da zu Hause. Was macht es mit dir, wenn du zu Hause bist? Also kennst du das, dass man so im Fluss mit dem Leben ist und gar nicht mehr so viel Energie für Dinge aufbringen muss, sondern das sich irgendwie ergibt? Ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders formulieren soll.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, doch, also ich, wobei ich sagen muss, zu Hause ist jetzt was anderes, wie im Fluss zu sein. Zu Hause ist für mich jetzt, ich kenne es und ich fühl mich wohl, also durch das Kennen, also eher bin ich dann zu Hause. Aber natürlich war es ja von Beginn an so, dass es mir nicht fremd war, obwohl es fremd war. Da ging es mir vielleicht jetzt so wie dir, dass das wirklich meine Intuition oder diese göttliche Führung war, der ich mich da anvertraut habe. So nach dem Motto, ich kenne den Weg nicht, aber mach mal was mit mir. Und ich lasse es, das Wichtigste ist ja, dass ich es zulasse oder dass wir Menschen es zulassen, dass Gott übernimmt und nicht wir diejenigen oder das Göttliche oder das Universum, wie man auch immer dazu sagen möchte, dass wir, wie du sagst, uns dem anvertrauen und es auch zulassen, dass unsere Prana-Kraft daherkommt, dass es gar nicht unsere Kraft alleine ist, die wir aufbringen müssen, sondern dass die Kraft da ist und wir mit dem Fluss gehen können.
Schön, ja.
Das macht es zwar in vielem leichter, aber stellt einen dann auch wieder vor andere Hürden. Also das heißt ja nicht, dass dann nur noch alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nee. Sondern
Schön wäre es, aber so ist es nicht.
Doch auch langweilig.
Und wer weiß, ob es so schön wäre, genau, weil wir wollen ja immer was wissen und wir wollen ja Kenntnisse und Erfahrungen sammeln. Und was würden wir machen, wenn nichts passieren würde, wenn sich nichts in den Weg stellen würde, an dem wir uns reiben und wachsen können.
Du hast ja gesagt, oder was ich für mich jetzt so raushöre, ist, du hast ja schon ziemlich früh deiner Intuition an sich vertraut. Gibt es irgendwie auch noch so Punkte, wo du sagst, ich glaube, das hat sich in meinem Leben verändert, einfach weil ich mich auf den Weg von Yoga, vielleicht auch Qigong oder was auch immer gemacht habe. An dem Punkt würde ich heute gar nicht stehen, wenn ich vielleicht nicht mit einem von beiden Sachen angefangen hätte.
Also
ist schwierig, ne? Weil man hat ja nicht den Vergleich von heute und wie wäre es jetzt, aber weiß ich nicht, vielleicht hast du auch irgendwie Erfahrungen gehabt, wo du sagst, hey, wow, was passiert hier gerade?
Ja, also ganz rückblickend habe ich schon sehr früh meiner Intuition vertraut, ohne zu wissen, was es ist. Aber durch den Yoga-Weg kann ich das besser für mich einordnen, weil diese ganzen tantrischen Schriften, diese ganzen alten Yoga-Schriften, die zeigen mir ja, dass die Menschen immer schon die gleichen Probleme hatten. Egal welches Umfeld und welches Jahrtausend. Und ja, also für das hat es mir auf jeden Fall was gebracht. Denn ich komme da nicht mehr so komisch vor. Also ich kam mir früher immer komisch vor, wenn ich meiner Intuition vertraut habe und dann vielleicht ganz was anderes gemacht habe, wie der Großteil der Menschen. Ja, und dann ist man so oft der Alien, aber da können wir nachher noch bei der Numerologie oder irgendwann mal bei der Numerologie drauf eingehen. Und der Yoga-Weg, ja, das war für mich auch so ein Zurückerinnern im Endeffekt. Es war für meinen Körper ein Zurückerinnern, warum auch immer. Ja, es war für mich, also dieser Weg ist, also es wäre gar nicht anders gegangen. Also hat mich dahin gezwungen und ich habe mich nicht gewehrt und habe es zugelassen und ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
Vollkommen, okay. Ich finde es unglaublich schön.
Es wäre nicht ohne das gegangen.
Ja, ich finde es auch einfach die Tatsache, dass du sagst, ich vertraue da jetzt einfach drauf, weil bin oft eher so ein Kopfmensch und ich überlege da nochmal, überlege und hin und her und das und dies und jenes und brauche dann, drehe vielleicht nochmal 5 Schleifen oder 6 Schleifen, bis ich dann endlich mal irgendwie in die Pötte komme, weil ich denke, ich weiß auch nicht, ist es jetzt so? Und es irgendwie erfordert es ja irgendwie auch wieder Mut, um zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach, egal was die anderen von mir denken und egal, ob ich dann jetzt komisch bin oder nicht, aber das fühlt sich so richtig an und das ist der Weg, ich komme da nicht drum rum.
Ja, genau. Also für mich war es irgendwann mal der Punkt, wenn ich das nicht mache, dann sterbe ich. Also es war wirklich an diesem Punkt, ich kann ja nicht mal mehr genau sagen, wann und ob ich da schon Yoga gemacht habe oder ob da noch Qigong oder Tai Chi dabei war, also jedenfalls irgendeine Art von Energiearbeit, also die mehr darstellt, wie nur, dass ich mit dem Kopf arbeite oder nur mit dem Körper, ja, hat mich dahin gebracht, wo ich gesagt habe, so und jetzt muss es weitergehen für mich, weil sonst fährt der ganze Laden an die Wand. In welchem, also ich kann dir gar nicht genau sagen, was ich da gedacht habe, weil ich habe weder finanzielle Nöte gehabt, noch eine Beziehung beendet, noch eine Freundschaft beendet. Also es war alles im Fluss, aber in mir war irgendwas, wo ich gesagt habe, nee, das muss jetzt sein. Und witzigerweise bekam ich auch von allen Seiten Unterstützung dann dadurch. Also mein Mann hat immer gesagt, mach nur. Er könnte ja auch sagen, also was machst du jetzt schon wieder? Ja, ist sogar ein Teil des Weges mitgegangen. Also von dem her, ja, und wir sind da auf dem gleichen Weg und ich sagte immer zu ihm, ich muss noch viele Ausbildungen machen, bis ich so weit bin wie du ohne Ausbildung. Ja, es ist irgendwas, ja, man hat ja immer Leute um sich rum, die einen dann dazu anspornen. Mhm. Und das ist halt seine Art des Anspornens, dass er sagt, ich brauche es nicht, ich weiß es eh schon.
Wir kennen ja deinen Mann, deswegen ist es jetzt noch umso amüsanter, das zu hören, weil ich ihn direkt auch vor Augen habe.
Ja, und ja.
Schön. Total schön. Petra, ja, ich habe noch mal auch eine Frage rückblickend. Was waren die einprägendsten Erfahrungen oder Erkenntnisse, die du auf deinem Weg hattest?
Oh je. Die einprägendsten. Also es sind viele einprägende, daher muss ich gerade sortieren. Ja, also es war schon auch dieser Text, dieses Chapchis, dieser Gesang der Seele, der hat mich schon sehr beschäftigt. Und auch hier steht schon wieder in 40 Pauris, nennt sich das, also 40 Abschnitten, genau das drin, was uns tagtäglich so begegnet. Also da habe ich mich schon so abgeholt gefühlt, dass ich gedacht habe, ja, es muss ja irgendwie. Und dieses Chapchi lässt mich bis heute nicht los. Und es hat mich auch dann irgendwann an diesen goldenen Tempel, dort wo das Ursprungsbuch liegt, wo das drin steht. Und also ich muss sagen, das war wirklich einer meiner prägendsten Momente in diesem goldenen Tempel, mit der Energie zu sein, die da schwingt, und den Menschen zu sein, die als Sikhs quasi dort leben und sagen, für uns gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Religionen, jeder ist ein Mensch und damit hat sie es. Der goldene Tempel ist an 4 Toren offen und so sollte dein Herz auch sein. Und dann habe ich gedacht, ja, genau. Das war so mein Schlüsselpunkt, wo ich noch komplett loslassen konnte und sagen, so ist es, ich lasse jetzt alles durch mich durchfließen und komme, was wolle.
Wow, das klingt total, total schön. Ja.
Bist du ja nicht hauptberuflich Yogalehrerin?
Nein.
Genau. Einfach nur, um das auch mal klarzustellen.
Man könnte meinen, bei dem allem, was du weißt, genau. Machst.
Ja, das fließt ja auch in den Alltag mit rein.
Darauf wollte ich nämlich mit dir einmal drauf, gerade weil wir bei den Erkenntnissen waren. Und gibt es, also vielleicht kannst du es an spezifischen Beispielen festmachen oder wie auch immer. Aber mich würde tatsächlich noch interessieren, ich meine, ich kenne es von mir auch, irgendwie durch das Yoga, es verändert sich was in mir, gehe vielleicht auch ein bisschen bewusster nachher in meinen Arbeitstag hinein oder versuche einfach das mit einfließen zu lassen. Gibt es bei dir irgendwie so Punkte, wo du sagst, aufgrund dessen, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, hat sich auch vielleicht mein Arbeitsalltag verändert oder versuche ich irgendwas im Kleinen bei mir zu verändern?
Auf jeden Fall. Also ich habe dann immer schnell gemerkt, wenn die Arbeitsstelle nicht mehr zu mir gepasst hat, zum Beispiel. Also gerade heute sind wir wo vorbeigefahren, wo ich mal gearbeitet habe. Und da sagt mein Mann, hast du es eigentlich jemals bereut, dass du dort gegangen bist? Und da habe ich gesagt, du, ich habe nie bereut, dass ich irgendwo gegangen bin. Denn es war immer eine bewusste Entscheidung. Und ich wusste, ich komme da nicht weiter. Also nicht weiter karrieretechnisch, sondern für mich persönlich nicht weiter. Aus welchem Grund auch immer. Also ich habe da nichts mehr gehabt zum dran wachsen. So muss man sagen. Und habe mir einfach eine andere, mich umgetopft quasi wie eine Pflanze in einen größeren Topf. Ja, und das, also das muss ich schon sagen, dass mir das immer sehr geholfen hat und dass, wenn ich mich verändert habe, dass sich dann auch mein Umfeld dazu verändert hat.
Schön.
Und ja. Mittlerweile, ihr wisst ja, ich mache das mit der Numerologie und es ist halt, mit der Numerologie hat sich nochmal, also hat sich es grundlegend und in ganz andere Tiefe verändert.
Ich hänge noch an dem Bild mit dem Blumentopf. Das finde ich total genial, dass du dich umgetopft hast in den größeren Topf. Das ist ein tolles Bild. Damit kann ich sehr viel anfangen. Wir kommen zum Ende. Ich habe eine Abschlussfrage für dich, Petra. Wenn du der Petra vor 20 oder 25 Jahren, also wenn du zurückschaust und der Petra aus heutiger Sicht von einen Ratschlag geben könntest oder einen Tipp geben könntest oder irgendwas mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Bleib locker. Nee, ja, es ist wirklich, also ich habe mich früher an Sachen aufgeregt, da frage ich mich halt heute, warum. Mhm. Ja, manchmal, also ich glaube, das kann vielleicht auch, könnt ihr auch vielleicht im Einzelnen jeder für sich nachvollziehen, man ist manchmal so engstirnig und schaut mit zwei Augen durch ein Schlüsselloch und kommt an dem Punkt nicht weiter. Und warum auch immer warum es einen Grund gibt, dass sich das öffnet, mag es Yoga sein, mag es ganz was anderes sein, wenn man dann zurückblickt, denkt man sich, warum nur? Mhm. Aber vielleicht ist auch das nur der Anhaltspunkt, dass sich überhaupt was verändert. Also ich kann mir gar nicht so viel Ratschläge geben, weil ich rückblickend irgendwie doch sehr viel richtig gemacht habe und auch mit sehr viel im Frieden bin mit dem, was ich gemacht habe. Denn für mich gibt es nichts Schlimmeres, als zurückzuschauen und sagen, hätte ich, wäre ich und würde ich. Mhm. Ich mag das nicht, ich bin so nicht und ich mache es jetzt oder ich mache es gar nicht. Und ja, gut, wenn es vor 20 Jahren schon Instagram gegeben hätte, dann hätte ich mich halt vielleicht auch anders präsentiert, aber das brauche ich mir nicht drüber nachdenken, weil es gab es nicht und damit ist der Fall erledigt. Mhm. Und jetzt muss ich damit machen, was ich heute mitmachen möchte und kann und von rein schon technisch gesehen. Ja.
Was für ein schönes Schlusswort auch, dass du sagst, du würdest dir gar nicht oder du könntest dir gar nicht so viele Tipps geben, weil du hast irgendwie doch alles oder sehr vieles intuitiv richtig gemacht.
Ja, und das Zweite ist, dass man sich dann auch verzeihen muss, was nicht so gut gelaufen ist, dass man da, dass man sich nicht verurteilt ein Leben lang für irgendwas Altes. Mhm. Weil genau das bringt ja einen nicht voran.
Ja.
Da wären wir dann im negativen Mind drin, der das alles nur noch dramatisiert und verschlimmert. Mhm. Und über die Lehre der 10 Körper, wenn man die alle im Griff hat irgendwie und sich denen bewusst, deren Existenz bewusst ist, dann kann man schon viel im Alltag, also auf der Arbeit, genauso wie im Privatleben und für sich klarstellen.
Liebe Petra, vielen, vielen Dank für deine Einblicke ins Kundalini-Yoga, aber auch in deine ganz persönlichen Einblicke in dein Leben und auf deinen Weg und was das alles mit dir gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörer und Hörerinnen da ganz viel mitnehmen können. Und wenn ihr Fragen nochmal habt oder mit Petra in Kontakt treten möchtet, wir verlinken natürlich alles, die Kontakte zu dir, damit ihr euch connecten könnt. Und wir haben es jetzt schon zwischendurch so ein bisschen angeteasert, es wird auch noch eine zweite Folge mit dir geben, wo wir dann auf die Numerologie gucken, wo ich super gespannt bin drauf.
Wir beide.
Und genau, vielen Dank dir für dein Wissen, für dein Sein, für alles, was du mit uns geteilt hast.
Und ich danke euch sehr, dass es mit euch so schön war zu plaudern und dass es nicht nur ein Plaudern ist auf oberflächlicher Ebene, sondern dass man auch mit euch wirklich in die Tiefe gehen kann. Ja, vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Gut, also dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Bis bald.